Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen.
Und unser Mensch heute, das ist Lamia Kador. Sie ist Islamwissenschaftlerin, islamische Religionspädagogin und Buchautorin und sie gehört einer neuen Generation von Muslimen in Deutschland an. Weil sie findet, dass sich moderate Moslems hier in der Bundesrepublik viel zu wenig zu Wort melden und auch viel zu wenig gehört werden, hat sie den liberal-islamischen Bund gegründet und sie leitet ihn heute als Vorsitzende. Es ist höchste Zeit, dem Islam ein zeitgemäßes Gesicht zu geben, das sagt sie. Und dafür steht Lamia Kador. Wie das in ihren Augen konkret gehen könnte, davon erzählt sie uns heute und natürlich auch einiges aus ihrem Leben und von ihrer Arbeit. Am Mikrofon bin ich, Hilde Regeniter, und gleich starten wir wie gewohnt in die Sendung mit unserem Fragebogen. Gleich als nächstes hier in Domradio Menschen. Domradio Menschen, und da ist unser Gast heute Lamia Kador, und einen ersten Eindruck von ihr, den bekommen Sie jetzt in unserem Fragebogen. Alter.
36.
Beruf?
Berufsmuslimin.
Berufung?
Aufklärung.
Von meiner Mutter habe ich?
Den Kampfgeist.
Ohne meinen Vater?
Wäre ich nicht Deutsche.
Meine Kindheit in Westfalen war?
Behütet, aufregend, und ich war als Kind viel draußen.
Religion hat bei uns zu Hause?
Eine wichtige Rolle gespielt.
Mein Berufswunsch als Kind?
Ich hatte gar keinen.
Die deutsche Sprache?
Ist meine Muttersprache.
Arabisch zu lernen war?
Kein Problem, weil ich mit 3 Jahren Koranverse auswendig konnte.
Das Bewusstsein, anders als die anderen zu sein, hat mich?
Nur stärker gemacht.
Ich habe mich als junges Mädchen gegen das Kopftuch entschieden, weil?
Ich habe mich als junges Mädchen gegen das Kopftuch nicht entscheiden müssen, weil es bei mir gar kein Thema mehr war.
Für Islamwissenschaften habe ich mich eingeschrieben, weil?
Ja, ich mich innerhalb weniger Augenblicke dafür entschieden hatte.
Die Chance, Islamunterricht auf Deutsch zu geben, war?
Für mich ein großes Abenteuer und der Anfang meiner Karriere.
Wenn ich Kindern und Jugendlichen vom Islam erzähle, will ich?
Dass sie selber mitdenken und sich am Glauben erfreuen.
Islamkunde, Islamunterricht in deutscher Sprache sollte?
An jeder Schule angeboten werden.
Als Vorzeigemuslimin fühle ich mich?
Nicht.
Der liberal-islamische Bund ist?
Eine große Chance für unser Land.
Islamisten sind in meinen Augen
nicht gleich Islamisten.
Für den Islam in Deutschland wünsche ich mir
weniger Vorbehalte.
Der interreligiöse Dialog
muss intensiver und ehrlicher geführt werden.
Meine Kinder sind für mich
ständige Inspiration.
Mein Glaube bedeutet mir
viel, er gibt mir Kraft und Stärke.
Gott ist für mich
barmherzig und liebend.
Vielen Dank bis hierher an Lamia Kador. Bei Domradio Menschen lernen Sie die Islamwissenschaftlerin und islamische Religionspädagogin heute kennen. Sie hat mehrere Bücher geschrieben, weiblich-muslimisch-deutsch heißt das erste. Zuletzt ist der Gesprächsband So fremd und doch so nah, Juden und Muslime in Deutschland erschienen. Darin unterhält sie sich mit Michael Rubinstein von der jüdischen Gemeinde in Duisburg. Und wir sprechen hier gleich als erstes über Antisemitismus am Rand von Anti-Israel-Protesten. Denn junge Männer wie die, die da antijüdische Parolen gegrölt haben, die kennt Lamia Kador auch aus ihrem Unterricht. Bis gleich. Sie hören Domradio Menschen in Tagen, in denen in Gaza ein grauenhafter Krieg herrscht. Und gegen Israels Offensive sind auch hier in Deutschland Menschen auf die Straße gegangen. Leider sind die Proteste immer wieder auch in offen antisemitische Parolen abgeglitten. Diese sehr hässlichen antijüdischen Übergriffe, die kamen zum Teil von Rechtsradikalen, auch von Linksextremen, und sie kamen auch von jungen Leuten, meist jungen Männern, muss man sagen, mit muslimischem Hintergrund. Und damit von jungen Männern, die unser Menschengast heute, Lamia Kador, sie ist islamische Religionspädagogin und Islamwissenschaftlerin, aus ihrem Unterricht kennt. Frau Kador, was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie die Nachricht über diese jüngsten antijüdischen Äußerungen an diesen Demonstrationen gehört haben?
Ja, ich glaube, es war eine Mischung aus Fremdschämen einerseits und auch aus Wut andererseits. Fremdschämen deshalb, weil ich das also weder mit meinem Glauben vereinbaren kann, einen Hass auf Juden zu haben, noch, oder vielleicht andersrum, und Wut natürlich auch darüber, dass man so unüberlegt vorgeht. Denn das sind die gleichen Personen, die auch auf die Straße gehen würden, um gegen Islamhass in diesem Land zu demonstrieren. Also wie kann man auf der einen Seite sich darüber beschweren, dass man diskriminiert wird, aber es gleichzeitig mit einer anderen Gruppe macht?
Mhm. Sie haben es jetzt schon angedeutet, aber was hat das für einen Hintergrund, dass diese Anti-Israel-Proteste auch hier bei uns ausbrechen, auch unter diesen Männern mit muslimischem Hintergrund?
Ich denke, die Ursachen liegen vor allen Dingen in der politischen Kombination in Israel oder der Auseinandersetzung zwischen Israel und Palästina. Das ist eben ein Konflikt, der seit 60 Jahren ununterbrochen unsere Gemüter erhitzt und weiter beschäftigt. Also mich wundert
das jetzt
nicht.
Ja gut, aber das eine ist ja das, was Israel da tut, das kann man kritisieren, ja. Aber deshalb kann man nicht Juden angreifen allgemein, auch Juden, die hier leben.
Selbstverständlich nicht. Ja. Ich sage nur, das ist wahrscheinlich für diese Jugendlichen, die so undifferenziert vorgehen, das ist natürlich undifferenziert, ausschlaggebend gewesen. Und ich glaube auch, dass Kritik muss ja auch gelernt sein. Ich glaube, gerade das ist ja das Wichtige, dass man eben differenzieren kann. Und differenzieren kann bedeutet ja auch, dass man es vorher gelernt hat. Die meisten Menschen können nicht differenzieren. Ich sehe es ja, wie man auf den Islam zugeht und wenn man das Thema Islam beschäftigt. Selbst in den Medien, großen Medien, habe ich das Gefühl, dass da vieles nicht ganz verstanden worden ist und dass da Differenzierung fehlt. Und wenn ich das jetzt auf andere Gruppen übertrage, würde das ja auch auf die Muslime in Bezug auf Juden zutreffen. Die sind einfach nicht in der Lage, eine vernünftige, differenzierte Kritik am Staat Israel zu üben, beispielsweise an der Siedlungspolitik. Aber dann gleichzeitig zu sagen, wir haben kein Problem mit Juden oder mit Menschen jüdischen Glaubens. Das sind für mich persönlich jedenfalls zwei Paar Schuhe, die auch nicht zusammengehören.
Und das kriegen diese Jungs, die da antijüdische Parolen von sich geben, einfach nicht hin.
Nee.
Die sind selbst ja auch Teil einer Minderheit hier.
Genau. Ja, das ist häufig ein Mechanismus von Minderheiten, dass sie ihre Frustration und ihre Diskriminierungserfahrung gerne auch an andere Gruppen weitergeben, meistens noch an kleinere Minderheiten.
Das heißt, die treten nach unten. Nach oben fühlen sie sich vielleicht machtlos und dann versuchen sie da ihren Frust.
Also häufig erleben sie auch ähnliche Mechanismen in Bezug auf Sinti oder Roma. Das sind halt die. Witzig ist dann, dass dann andere Migrantengruppen eben auf die draufhauen, wo man sich dann auch denkt, das kann doch eigentlich nicht sein.
Was, glauben Sie, könnte man dagegen tun? Was wäre eine angemessene Prävention gegen so ein unreflektiertes Verhalten?
Naja, Antisemitismus ist ja Thema im Unterricht, aber ich glaube, dass man da vielleicht nochmal den Antisemitismus, der eben nicht rassistisch begründet ist, wie man den hier eben aus Deutschland hauptsächlich kennt, dass man den Antisemitismus durchnimmt, der eben politisch motiviert ist, also ideologisch motiviert ist, dass man den eben hier auch gezielter in den Schulen durchnimmt. Das heißt, Lehrer müssen dementsprechend auch geschult werden. Die kennen diese Form des Antisemitismus vielleicht noch viel zu wenig.
Wie ist denn das bei Ihnen? Sie unterrichten islamische Religionslehre, islamischen Religionsunterricht. Kommen da auch Fragen zum Nahostkonflikt vor?
Ja, immer mehr. Immer mehr, muss ich sagen. Also häufig zeitweise gar nicht mehr. Da ist eher Salafismus ganz wichtig. Aber jetzt dann natürlich immer mehr.
Was sind das zum Beispiel für Fragen?
Warum streiten die sich überhaupt? Warum bringen die sich da eigentlich überhaupt um? Also vielen ist der Konflikt gar nicht so bewusst. Nee, die meisten kriegen von diesem Konflikt ja auch nur durch Hörensagen mit. Die sind zum Teil gar nicht in der Lage, Geschichtsbücher zu wälzen und zu schauen, was vor 60 Jahren in Israel und Palästina los war. Dass es erstmal Israel gar nicht gab und warum es dann plötzlich Israel gab. Und dass das vielleicht auch damit zusammenhängt, was hier in Deutschland vorher passiert ist. Also diesen Kontext können sie zum Teil gar nicht erfassen. Und da fragen die wirklich die einfachsten Fragen. Warum bringen die sich da eigentlich um?
Aber das ist ja eigentlich gut, ne?
Ja, es ist gut. Und dann kommt häufig aber auch, aber das ist doch ungerecht. Aber das ist doch alles ungerecht. Und das ist auch, ja. Aber sie können mit Ungerechtigkeit, das ist leider häufig so. Ungerechtigkeit lässt sich nicht mit Ungerechtigkeit beheben.
Mhm.
Also klar, es ist Unrecht, was vielleicht Palästinensern angetan wird. Aber es gibt auch Unrecht, was den Israelis angetan wird. Und wenn wir jetzt die Zeit zurückdrehen und sagen, aber da hat das Unrecht begonnen, das ist absurd. Also aus meiner Sicht bringt uns das keinen Schritt weiter. Man muss schauen, wie man zukünftig ja eher ein Zusammenleben, ein friedliches Zusammenleben etablieren kann dort und nicht sich noch weiter bekriegt und dabei zuguckt und hier applaudiert und beide Lager hier ständig angefacht werden. Und übrigens ist es ja nicht so, dass hier nur die Pro-Palästina-Lobby in Anführungsstrichen auf den Stab gerufen wird. Ich sehe da auch noch ein anderes Lager, was genauso aktiv ist. Die Pro-Israel, wie auch immer, Lobby oder das Lager, das ist zum Teil genauso heftig, wo ich auch denke, meine Güte, was ist denn hier los in diesem Land, dass sich Menschen sich so stark in Lager und in Gruppen treiben lassen. Das ist mir zum Teil unverständlich.
Aber es ist natürlich sehr gut und sehr sinnvoll, wenn Sie mit Ihren Schülern überhaupt einmal Grundlagen klären können und dann vielleicht solche Sachen, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, diesen Kindern auch mal sagen.
Ja, es ist sicher, klar, wichtig. Reden ist immer wichtig, klar.
Mit Fragen wie diesen sind Sie jedenfalls täglich konfrontiert, wenn Sie nämlich als Islam-Religionslehrerin, ist das richtig gesagt?
Islamische Religionslehrerin
vor Grund- und Hauptschülern stehen in Dienstlaken. Da unterrichten Sie Islamunterricht auf Deutsch. Sie sind Islamwissenschaftlerin und Sie schreiben auch Bücher. Und wie Sie dahin gekommen sind, auch das versuchen wir heute zu klären in der Sendung Domradio Menschen. Und da machen wir jetzt gleich einen Sprung zurück. Wir gehen in die Stadt Aalen im Münsterland Ende der 70er Jahre. Da ist Lamia Kador nämlich als Tochter syrischer Einwanderer geboren. Gleich mehr. Domradio Menschen, unser Studiogast heute ist die Islamwissenschaftlerin Lamia Kador. Ihre Eltern, Frau Kador, die stammen aus Syrien, Sie sind aber schon in Westfalen geboren. Was war denn das für eine Familie, in die Sie da hineingeboren wurden?
Also meine Eltern sind beide sehr fromme Muslime, konservativ fromme Muslime, sehr traditionell arabisch, würde ich sagen, aber dennoch sehr weltoffen. Also eine ganz interessante oder ja spannende Mischung. Also so wie man sich Bilderbuch-Muslime arabischer Prägung quasi vorstellt. Sehr interessiert, sehr, ja weiß ich nicht, trotzdem sehr lebensbejahend und auch irgendwie lebensfroh. Arabisch irgendwie sehr stark geprägt. Ja, und eigentlich sehr, sehr liebevoll.
Ihre beiden älteren Geschwister, die waren glaube ich noch in Damaskus zur Welt gekommen und ihre jüngere Schwester und sie dann eben in Deutschland. Mhm. Und sie haben dann im Kindergarten und in der Schule sozusagen spielend nebenbei Deutsch gelernt.
Genau, für mich war das nie ein aktiver Integrationsprozess. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals wirklich Deutsch lernen musste. Vielleicht muss man aber auch dazu sagen, mein älterer Bruder und meine ältere Schwester sind jeweils 6 und 7 Jahre älter als ich. Und ich glaube, die haben untereinander auch schon begonnen, Deutsch zu sprechen irgendwann.
Das ist interessant, weil mit den Eltern wurde ja vermutlich dann Syrisch gesprochen.
Ja, wir sprechen bis heute nur Syrisch mit meinen Eltern. Aber wir sprechen untereinander nur Deutsch.
Die Geschwister.
Fast nur Deutsch, genau. Das ist ganz komisch. Also manchmal kommt sicher auch ein arabisches Wort zwischendrin vor, aber eigentlich sprechen wir untereinander fast nur Deutsch. Und wir hatten ein Haustier, eine Katze, mit der haben wir nur Arabisch gesprochen. Vielleicht auch, weil meine Eltern nur Arabisch mit diesem Tier gesprochen haben. Ich weiß es gar nicht so genau, aber das ist irgendwie, hat komische Züge angenommen.
Auf jeden Fall war es eine zweisprachige Kindheit.
Ja, für mich definitiv. Es war eine mindestens zweisprachige Kindheit. Meine Eltern sind, als ich geboren wurde oder in meiner sehr frühen Kindheit, lebten wir noch in sowas wie in einem, ja, ich sag's jetzt mal übertrieben, Ghetto. Also in einem Stadtviertel, wo eben sehr viele Gastarbeiter und Einwanderer lebten. Und um mich herum wurde hauptsächlich nur Türkisch und Aramäisch gesprochen. Und so sind auch diese beiden Sprachen bis heute noch, jedenfalls was den Klang betrifft, das emotionale Empfinden wie Muttersprache. Mhm. Also wenn ich jemanden türkisch, und das höre ich ja immer noch sehr viel durch meine Schüler und mein Umfeld, wenn ich jemanden türkisch sprechen höre oder aramäisch, ist das für mich immer noch, ja, Kindheit.
Zu Hause ein bisschen.
Total. Ja, aramäisch ist ja auch semitisch, hört sich also auch an wie arabisch. Und türkisch ist trotzdem auch immer noch, ich muss es nachher an der Universität ohnehin lernen, es hat also den Klang wie Muttersprache für mich.
Ihre Eltern, die haben Ihnen gesagt, du bist anders als die anderen Kinder, aber gut anders. Was hat das bei Ihnen als Kind ausgelöst?
Also es war nie gut anders im Sinne von, ja, du musst stolz sein, jetzt irgendwie arabisch oder syrisch zu sein. Das jetzt nicht. Aber du musst dich auch nicht schämen dafür. Sondern du bist halt irgendwie anders. Du sprichst noch eine Sprache, du hast da noch eine Kultur. Und ja, wir haben auch eine andere Religion. Und klar, meine Eltern sind überzeugte Muslime. Und die empfanden ihre Religion dann auch besser in Anführungsstrichen als die andere. Das war schon so, dass da mit einem bestimmten Stolz gesagt worden ist, wir sind Muslime und das ist in Ordnung so und ist auch gut so. Das war schon so, aber man sollte sich deshalb nicht minderwertiger fühlen, weil vielleicht die Mehrheit um uns herum eben nicht muslimisch war und nicht arabisch.
War das dann das Leben, was Sie als Kind geführt haben, so ein Leben zwischen zwei Welten, zwischen der syrisch-arabischen zu Hause mit den Eltern und der deutschen draußen in der Schule?
Nee, das war mir als Kind gar nicht so bewusst. Das hatte ich überhaupt nicht. Ich wusste zwar schon im Kindergarten, ja klar, jeder weiß das, im Kindergarten schon, dass ich irgendwie einen anderen Hintergrund habe oder beziehungsweise, dass ich irgendwie zu Hause eine andere Sprache spreche, die zumindest keiner irgendwie in meinem Umfeld sprach. Das war mir schon klar. Und dass ich kein Schweinefleisch essen durfte, das ist ja immer für Kindergartenkinder zumindest in der Zeit nicht ganz irrelevant gewesen. Aber das war erst, also so bewusst, so richtig bewusst, dass ich anders bin oder dass da eben auch noch eine andere Religion und so weiter, eine Kultur hintersteckt. Das war erst auf dem Gymnasium, 5. Klasse, da war es mir ganz deutlich. Und da habe ich es, glaube ich, auch mal gesagt, ja, ich bin anders, bin halt Muslimin und?
Gymnasium ist jetzt ein gutes Stichwort. Ihre Eltern, haben Sie mir erzählt, hatten beide keinen intellektuellen Hintergrund, aber für Ihre Kinder, da wollten Sie auf jeden Fall Bildung. Für die drei Töchter genauso wie für den Sohn?
Ja, absolut. Also da war meine Mutter federführend oder dominant oder sehr dominierend, die hat da keinen Unterschied gemacht. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn es nur nach meinem Vater gelaufen wäre, aber mein Vater hatte, was das betrifft, wenig zu melden. Ja, es ist häufig so in den Familien. Und da hat meine Mutter ganz klar gesagt, also die Töchter genauso wie der Sohn.
Und Sie haben mir auch erzählt, Ihre Arabisch-Grundkenntnisse, die haben Sie tatsächlich auch von Ihrer Mutter, die hat gesagt, ihr müsst diese Sprache auch lernen und hat Ihnen da richtig Unterricht gegeben, obwohl Sie selbst nur kurz auf der Schule gewesen waren.
Ja, das war ihr ganz wichtig. Also sie wollte unbedingt, dass wir nicht nur Arabisch sprechen, Syrisch-Arabisch, sondern dass wir auch am besten ein bisschen lesen und schreiben können. Also zumindest das Minimum, das Alphabet kennen und auch wissen, wie man zumindest Worte liest, wenn sie vokalisiert sind. Das hat sie alles schön nach unserem Unterricht in der Schule dann alles noch zu Hause mit uns durchgepaukt.
Und Ihre Mutter, die war nicht nur sozusagen Ihre Arabischlehrerin, sie war auch Ihre erste Ansprechpartnerin in Sachen Gott und Glauben, also in Ihrem Fall Allah und Islam. Und welche Rolle die Religion bei Ihnen zu Hause gespielt hat, das sagen wir gleich nach den Nachrichten. Domradio Menschen, mir gegenüber sitzt Lamia Kador, die Islamwissenschaftlerin und islamische Religionslehrerin. Das ist schwer für mich, dieses Wort irgendwie. Sie ist heute unser Gast und schon vor der Sendung, Frau Kador, haben Sie mir erzählt und eben haben Sie es auch schon gesagt, dass Sie groß geworden sind als Tochter zwar sehr konservativer und frommer Moslems, die aber auf der anderen Seite nicht dogmatisch waren. Wie hat sich das denn geäußert? Hieß das jetzt 5-mal am Tag beten, im Ramadan fasten ja, aber Kopftuch nein oder wie war das?
Genau so. Also genauso, ja klar, fasten, beten, auch viel mehr beten, als eigentlich einem aufgetragen wurde vom Propheten. Auch durchaus mehr fasten, als eigentlich vorgesehen ist. Man hat da immer noch ein paar extra Tage noch gefastet und keine Ahnung was. Aber das haben unsere Eltern nicht noch ernster von uns verlangt, das haben die vielleicht selber dann noch zusätzlich gemacht. Aber die wollten schon zumindest, dass wir beten und fasten. Und ich konnte auch schon sehr früh beten, sehr früh.
Das war für Sie einfach ein ganz normales Stück Alltag auch?
Es war ein normales Stück Alltag, wobei ich mich sehr gut daran erinnern kann, dass ich irgendwann so mit, ich weiß nicht, wie alt ich da war, also mit Beginn der Pubertät keine Lust mehr hatte zu beten. Und ich das irgendwie auch sinnlos fand, weil ich einen bestimmten Druck gespürt habe. Und wenn Kinder Druck und Zwang irgendwie spüren, dann wollen sie ja nicht mehr. Und das war bei mir. Ich hatte eine Zeit lang kein Bedürfnis mehr zu beten. Und habe auch irgendwann, oder bin in Clinch geraten mit meiner Mutter vor allen Dingen. Unsere Mutter war der Familienmufti oder sowas wie der Familienmufti. Die hat sich hauptsächlich um diese Aufgaben gekümmert. Und irgendwann wollte ich das so nicht mehr.
Und dann haben Sie auch in der Zeit nicht gebetet?
Ja, oder ich habe halt simuliert, was natürlich genauso blöd ist. Aber ich habe mich innerlich dagegen gesträubt, etwas zu tun, wovon ich nicht überzeugt war, was ich nicht wollte irgendwie. Oder was ich nicht verstand.
Und Sie haben gesagt, ich war als Kind eine große Fragerin. Ich habe meiner Mutter wirklich Löcher in den Bauch gefragt und zwar auch zum Thema Islam.
Ja. Das begann schon ganz früh. Warum machen wir das? Warum beten wir? Warum fasten wir überhaupt? Verstehe ich nicht. Es gab dann zwar immer Antworten, ja ist so, weil es im Koran steht, Gott hat das gesagt, aber das ist natürlich für ein Kind relativ unbefriedigend. Fürs Kind geht's noch, finde ich. Ich habe ja selbst zwei Kinder, da kann man es vielleicht noch sagen, aber irgendwann, wenn sie alt genug sind, wenn sie relativ schnell sind, dann kriegen sie schon mit 5, 6 die Frage gestellt, ja und wozu? Und warum macht Gott sowas? Warum lässt er sich sowas einfallen? Was haben wir davon? Und darauf hatten meine Eltern dummerweise keine richtige Antwort mehr, außer das ist so.
Sie haben ja auch gesagt, bei Moslems, da gilt es oft als ketzerisch, wenn man in Sachen Gott und Glauben immer weiter nachfragt. Warum ist denn das so?
Ja, das ist eine Mentalitäts- oder eine Kulturfrage. Das hat nichts mit dem Glauben zu tun. Ganz im Gegenteil, mein Glaube und mein Verständnis vom Islam sagt mir ja geradezu, dass ich Fragen hinterfragen soll. Aber die meisten Muslime sind inzwischen so erzogen, dass sie genau das, also diese Fähigkeit, ich finde, das ist eine Fähigkeit, eben abtrainiert bekommen haben. Man hat irgendwie den Islam durch die Muttermilch aufgesogen, unhinterfragt. Das ist ein Teil von einem. Und je mehr ich Gott hinterfrage oder danach oder überhaupt danach mal frage, desto mehr wird das einem ausgelegt als Glaubensschwäche.
Das ist eine Mentalitätssache, sagen Sie. Hat das auch was mit der Formel zu tun, die Sie in Ihrem Buch Muslimisch, Weiblich, Deutsch ansprechen? Also Islam plus 21. Jahrhundert gleich Fragezeichen?
Ja, diese Formel, die bezieht sich ja wie gesagt aufs 21. Jahrhundert, dass wir, wir Muslime schon seit langem zu wenig hinterfragen oder zu wenig auch differenzieren und zu wenig tolerant auch miteinander sind.
Aber da fängt das dann ja vielleicht schon an, ne?
Ja, genau, aber das ist schon länger. Das ist nicht erst im 21. Jahrhundert aufgekommen. Also ich würde sagen, das ist mindestens 3 Jahrhunderte.
So. Aber heute stellt sich die Frage vielleicht nochmal anders.
Ja,
ne?
Für mich definitiv, weil ich denke, man kann Vernunft durchaus mit Glauben kombinieren. Man kann Aufklärung mit Religion kombinieren. Man kann beides gut leben, aus meiner Sicht.
Das ist ja was man oft hört, der Islam hat das Problem, ich sage das jetzt natürlich der Islam, also verkürzt, verallgemeinernd, dass er keine Phase der Aufklärung durchlaufen hat. Würden Sie das auch so sehen?
Nein, er hatte sie ja schon längst. Also das ist vielleicht noch viel schlimmer, als wenn er gar keine gehabt hätte. Er hatte sie schon längst und das ist dann alles irgendwie untergegangen. Der Stern ist einfach untergegangen und der Islam hat sich dann irgendwann viel mehr auf seine weltpolitische Ausbreitung konzentriert, auf seine geografische Ausbreitung, seine militärische Stärke, wenn man so will, als auf seine wissenschaftliche Stärke.
Aber wenn wir nochmal bei dieser Frage, bei dieser Formel, ne, Islam plus 21. Jahrhundert bleiben, das ist ja die Frage nach dem zeitgemäßen Gesicht des Islam. Genau. Wie kann ich Islam sinnvoll heute in meiner Welt, in der Gesellschaft, in der ich lebe, leben? Was wäre denn jetzt, wir können das immer nur verkürzt sagen hier, sonst würde uns die Zeit fehlen. Wie wäre denn in Ihren Augen ein Islam mit zeitgemäßen 21. Jahrhundert gemäßen Zügen?
Ja, ich deute das ja gerade an. Also es hat für mich, ist eine Kombination von tiefer Gläubigkeit, von gläubig sein und auch Religion leben, beten, fasten und so weiter. Also gerade was die Grundsäulen des Islams betrifft. Aber andererseits eben auch sich dem weltlichen, hiesigen Leben zugewendet fühlen und es auch leben. Das klingt jetzt ganz, weiß ich nicht, vielleicht ganz hochgestochen, aber es ist eigentlich sehr banal. Mhm. Also es geht irgendwie einerseits darum, hier sein Leben zu bestreiten auf dieser Welt, ganz normal mit allen irdischen Herausforderungen und weltlichen Herausforderungen, die man so hat. Und dabei aber den Glauben nicht völlig außer Acht lassen. Denn der Glaube, und das ist jedenfalls mein Verständnis vom Glauben, und zwar von jedem Glauben, mein persönlicher Weg ist halt der Islam, aber ich würde das auf jeden anderen Glauben auch übertragen.
Das heißt, dann ist es ja auch, ein wichtiges Stichwort wäre auch Toleranz, ne?
Ja, aber mein Glaube sagt mir eben, oder hilft mir, mein Leben zu bestreiten auf der Erde. Bestimmte Herausforderungen eben irgendwie zu nehmen, indem er mir sagt, bestimmte Herausforderungen solltest du so oder so nehmen. Ob ich es mache, ist meine Sache, logischerweise. Mhm. Aber er gibt mir halt Empfehlungen, Handlungsempfehlungen. Und entweder ich mach's oder ich mach's nicht.
Und bleib dabei letztlich nur meinem eigenen Gewissen verpflichtet.
Logisch. Mhm. Klar. Wer außer Gott sollte denn dann auch darüber richten, sonst wird das ja alles keinen Sinn mehr machen.
Sie haben, das haben Sie gerade gesagt, oft als Kind und Jugendliche keine so wirklich befriedigenden Antworten auf Ihre Fragen zum Glauben bekommen. Mhm. Haben Sie das auch im Hinterkopf, wenn Sie heute die Fragen Ihrer Schüler versuchen zu beantworten?
Ja, das war letztlich mit der Grund, warum ich all das gemacht habe, was ich mache. Also, dass ich Islamwissenschaft studiert habe und dass ich nachher auch selber unterrichte, das war... Da hatte ich noch nicht im Hinterkopf meine Eltern und all das. Und ich selbst verstehe es nicht und deshalb will ich es verstehen. Das war eine spontane Bauchentscheidung, dieses Fach zu studieren, glaubt mir keiner. Und es war auch eine absolut spontane Entscheidung, das Fach selber zu unterrichten. Es war dann weniger eine spontane Entscheidung, vielleicht doch mal was, zum Beispiel den Koran für Kinder und Erwachsene mit Rabea Müller herauszugeben. Das war dann schon eine bewusste Entscheidung. Aber klar, all das, was danach kam, auch jetzt, mache ich immer mit dem Hintergrund, dass Menschen das, junge Menschen vor allen Dingen, das verstehen sollen. Ich habe selbst zwei Kinder und unsere Große, die ist schon ziemlich fit, was das betrifft. Die stellt ständig Fragen nach Gott. Und da denke ich mir auch, es reicht nicht, ihr zu sagen, es ist so. Ich selbst finde es immer noch unbefriedigend.
Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie befriedigende Antworten überhaupt geben können? Kann man das?
Naja, nicht bis zum Schluss. Sie können nicht alles erklären auf dieser Welt. Und das ist auch gut so. Aber man kann schon bestimmte Dinge erklären. Und vor allen Dingen muss man sich dann überlegen, wie man Gott und all das erklären will. Entweder ich erkläre Gott oder beschreibe Gott als beobachtenden, strafenden Gott, der allgegenwärtig ist, oder ich beschreibe ihn als barmherzigen, liebenden Gott, der allgegenwärtig ist. Das ist für ein Kind natürlich ein Riesenunterschied. Und bei mir war es meistens der bestrafende Gott übrigens, der zwar auch einen liebt und so, aber so hauptsächlich war er strafend. Und es wurde einem auch viel, nicht viel, aber auch Angst gemacht. Bei meinen Schülern wird viel Angst gemacht. Bei mir wurde Angst gemacht, aber nicht viel. Und das fand ich auch immer etwas schwierig, muss ich sagen.
Und wenn Sie jetzt wieder nochmal auf Ihre Schüler schauen, also die kommen dann mit so einem Hintergrund zu Hause, wird den Sonnengott vermittelt, versuchen Sie das so ein bisschen auch nochmal zurechtzurücken und zu sagen, naja, also es gibt eben auch vor allen Dingen diesen liebenden Gott?
Ja, naja, also es ist natürlich immer schwierig, sich da vorne hinzustellen und zu sagen, also, so funktioniert die Welt. Das mache ich natürlich nicht. Sondern ich versuche gezielt durch bestimmte Fragen die Schüler selbst dahin zu führen. Also, dass sie eben sich selbst versuchen, das zu erschließen, Religion zu erschließen, sich Gott irgendwie zu erschließen.
Und zwar denkend, mit dem Verstand.
Genau, und das kriege ich natürlich nur hin, indem ich Fragen stelle. Denn wenn ich mich da vorne hinstelle und da runterpredige, das alles runterpredige, erreiche ich nur ein Viertel von all dem.
Und Ihre Schüler, die haben eben die Chance, Religionsunterricht, islamischen Religionsunterricht zu bekommen, auf Deutsch. Sie selbst hatten das als Schülerin nicht.
Nee.
Sie haben hinten später im katholischen Religionsunterricht gesessen, sie durften aber nicht mal mitmachen.
Nein.
Wie haben Sie sich da gefühlt?
Ach, keine Ahnung. Ich meine, wie immer, leider wie immer, was meine Schulzeit betraf. Aber ich habe da jetzt nicht sehr drunter gelitten. Es war halt so, ich habe das so angenommen. Es hatte auch seine Vorteile, nicht mitmachen zu müssen.
Haben Sie denn zugehört?
Ab und an ja und ab und an nicht. Mhm. Naja, wenn Sie wissen, da gibt es keinen Druck, mitmachen zu müssen, keinen Leistungsdruck sozusagen, dann hören Sie doch lieber Musik oder Sie machen doch Hausaufgaben oder Sie malen irgendwas oder Sie starren Löcher in die Gegend. Mhm. Also das war mir dann auch egal. Ich weiß nicht, die Phase ging vielleicht 2 Jahre lang. Man findet sich halt damit ab, dass man einmal in der Woche im Religionsunterricht hinten sitzt.
Hätten Sie sich damals schon gewünscht, ich hätte jetzt gerne genauso einen Unterricht, aber für meine Religion?
Kinder und Jugendliche verlangen gar nicht so viel. Ganz im Gegenteil, die geben sich erstmal mit dem zufrieden, was sie haben. Ich habe damals nie für mich ernsthaft die Frage gestellt, ach, wie wäre es, wenn ich meinen eigenen Unterricht hätte? Also damals stellte sich mir die Frage nicht. Heute würde ich sagen, ich hätte ihn gern gehabt. Aber damals nicht, sondern man nimmt die Gegebenheiten einfach an als Kind. Ich habe auch angenommen, dass meine Eltern meinten, ich sei Araberin und dass mein ganzes Umfeld auch sagt, ich sei Araberin, obwohl ich mich nie nur als Araberin sah. Mhm. Also diese Fremdzuschreibung ist immer eine andere gewesen als die Eigenwahrnehmung. Auch interessant. Heute wird kein Kind danach gefragt, wie sie sich selber sieht. Wenn ich meine Tochter heute frage, was bist du denn? Dann sagt die ganz häufig, also ich bin Deutsche und ich bin Arabisch.
Und das ist nämlich dann gar kein Widerspruch und das ist auch gar kein Problem.
Genau,
und
die soll eben lernen, dass das total in Ordnung ist, dass sie so ist. Sie selber soll das bestimmen, was sie ist. Aber sie soll auch mal danach gefragt werden. Sie soll auch so wahrgenommen werden. Das wurde ich zum Beispiel nie so. Sondern es war immer klar, also der Witz ist ja, dunkelhaarig, dunkeläugig, die ist Türkin. Also meine Identität ist ja, der Witz ist ja überhaupt, zu Hause war ich immer arabisch für meine Eltern und draußen war ich immer Ausländerin und Türkin.
Weil die Leute gedacht haben, hier sind ja alle Ausländer sind Türken.
Alle. Und vor allem, wenn sie dunkle Haare haben und dunkle Augen haben, dann können sie ja nur türkisch sein. Ich musste ja auch erst in den türkischen Unterricht in der Grundschule. Bis man gemerkt hat, okay, zu Hause spricht sie gar kein Türkisch. Jetzt kann sie zum Teil sogar schon türkisch, bin dann auch wieder rausgenommen worden. Aber das, ich sag ja, das ist schon lustig.
Auf jeden Fall hatten Sie schon als Kind Interesse am Islam. Sie hatten einen sehr religiösen Familienhintergrund. Mhm. Und da wäre es jetzt wirklich naheliegend zu sagen, naja, dass die Frau sich für Islamwissenschaften als Studienfach entschieden hat, das ist doch naheliegend. Sie haben gerade schon gesagt, das war gar nicht so. Wie der Einstieg in Ihre Karriere als Islamwissenschaftlerin dann tatsächlich gelaufen ist, das hören wir gleich als nächstes. Unser Mensch heute, das ist die Islamwissenschaftlerin und Autorin Lamia Kador. Als junge Frau, Frau Kador, haben Sie mir erzählt, da haben Sie mit so einigen Klischees eines typisch muslimischen Mädchens gebrochen. Zum Beispiel haben Sie sehr viel Basketball gespielt und Sie hatten Sportleistungskurs.
Leistungskurs ging damals nicht, aber zumindest im Abi, ja.
Ach so, im Abi,
Abifach, ja. War auch sehr gut drin. Ja, ich war sehr sportbegeistert. Eigentlich, also das Muslimsein, das wird heute total überhöht. Das war damals schon so, damals wurde es nicht überhöht, aber...
Naja, es gibt ja tatsächlich viele türkische Mädchen, die dürfen dann ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr mit am Turnunterricht teilnehmen und
die
dürfen nicht schwimmen.
Wie sind das? Das ist doch absurd. Unsere Wahrnehmung ist total verzerrt. Es ist ein absoluter Bruchteil der muslimischen Mädchen. Die meisten muslimischen Mädchen machen ganz normal Sport, sind auch zum Teil sportbegeistert. Selbst mit Kopftuch machen die alle Sport. Also das, was wir in den Medien lesen, ist zwar richtig festgestellt, aber es ist trotzdem ein Bruchteil und dessen sollte man sich bewusst sein. Ich sehe es ja auch tagtäglich an der Schule. Das sind vielleicht 2 Mädchen, wenn überhaupt, von der ganzen Schule, die das nicht machen dürfen. Und trotzdem stellen wir das so dar oder denken, es wären doch eine ganze Menge Mädchen. Nein, es sind einige wenige, die es zwar gibt, und das ist bedauerlich und schlimm. Aber es sind immer noch einige wenige. Die meisten Mädchen machen ganz normal Sport, so wie ich damals eben auch.
Und bei Ihnen, Sie haben ja gesagt, Ihre Mutter, die war durchaus eine konservative Muslimin. War das für die ein Problem mit dem Sport zum Beispiel? Oder?
Nee, das Problem stellte sich für sie erst in dem Moment, als ich jeden zweiten Tag in der Halle war und sie mich quasi kaum mehr zu Gesicht bekam. Das ist natürlich dann vielleicht für bestimmte Eltern nicht mehr so lustig, wenn das Kind irgendwie ständig in eine Turnhalle irgendeinem Männersport nachgeht. Mhm. Also für Orientalen jedenfalls einen Männersport nachgeht. Aber das war trotzdem völlig in Ordnung. Lieber Sport als irgendeinen anderen Schwachsinn machen. Also aus Ihrer Sicht.
Also Sie hatten Sport im Abi, dann haben Sie das Abi in der Tasche gehabt. Hatten Sie da schon eine klare Vorstellung, was Sie mal machen wollen?
Nein, ich war auch als Kind und als Jugendliche auch nicht extrem gläubig. Ich war ganz normal gläubig. Ich habe gebetet halbwegs, mal mehr, mal weniger, gefastet, relativ regelmäßig. Man beging die Feste zusammen, man isst kein Schweinefleisch und trinkt keinen Alkohol, das ist heute alles immer noch so. Aber ich habe mich nie als besonders fromm oder als besonders gläubig gesehen. Normalgläubig. Aus meiner Sicht ist das auch immer noch normalgläubig. Also ich war weiterhin so liberal wie jetzt auch. Aber nochmal, die Entscheidung, das zu studieren, war eine reine Bauchentscheidung. Ich wollte eben nicht, wie mein Bruder und meine Schwester, BWL und Wirtschaftsrecht studieren, sondern ich wollte irgendwas anderes machen. Und ich dachte, okay, guck dir mal den Fächerkanon der Uni Münster an. Und ich sah dann relativ weit oben in der Liste Arabistik und Islamwissenschaft und dachte, klingt irgendwie gut. Ach, ich glaube, ich mache das.
Dann haben Sie es gemacht.
Ja, Ja, meine Eltern fanden das beide zwar nicht so toll.
Warum das denn? Da können wir sagen, die können jetzt denken, ach, ist doch super.
Ja, weil man große Vorbehalte hatte. Ne? Was lernt man denn im Westen, in Deutschland schon über den Islam? Wer bitteschön kann da überhaupt Arabisch? Also natürlich total verzerrte Vorstellung, ja. Ich weiß nicht, als ich meine Mutter sagte, hey Mama, ich habe mich für Islamwissenschaft eingeschrieben. Da guckte die mir an und sagte, hey, wieso, du bist doch schon Muslimin. Also war völlig auf dem Falschen. Ich dachte, okay, ich mache jetzt mein Ding und ist mir egal, was ihr davon haltet. Ja, und habe das dann durchgezogen. Es war mir auch egal, ehrlich gesagt.
Arabistik und Islamwissenschaft.
Das war das Hauptfach, genau.
Und das war wirklich eine gute Wahl für Sie? Was hat Ihnen gefallen?
Nee, ich war schon immer sehr kulturinteressiert und ich glaube, ich war auch schon immer sehr arabophil, wenn man so will. Das hat mich immer schon sehr interessiert und es passte dann natürlich. Das war so eine Mischung aus Sprache lernen, die konnte ich zwar im Dialekt jedenfalls, aber die Hochsprache konnte ich nicht. Das musste ich also auch ganz normal lernen, wie fast jeder andere Student auch. Und die Mischung eben dann noch mit Kultur und dann aber auch mit Religion. Ich fand das sehr spannend, aber auch christlich-arabische Kultur kennenzulernen, ist auch spannend gewesen. Mhm. Also die Bibel auf Arabisch und so. Ich finde das super, bis heute noch, fasziniert mich total.
Das gehörte alles dazu.
Genau.
Sie haben Ende der 90er Jahre mit dem Studium begonnen, dann kam 9/11, der 11. September 2001 und dieser Tag der Anschläge auf die Twin Towers, der hat ganz viel verändert für Muslime auf der ganzen Welt, auch für die in Deutschland. Sie sahen sich nämlich plötzlich mit so einem Generalverdacht konfrontiert. Gleichzeitig hat aber auch das Interesse am Islam stark zugenommen. Haben Sie das an der Uni in Münster unmittelbar gemerkt?
Ja, definitiv. Also erstens war es wahrscheinlich jeder Mensch, wie ich auch, was der am 11. September zu der Zeit gemacht hat, als das gehört hatte, was da in Amerika los war. Also ich weiß es noch. Und ja, es hat viel verändert. Auch die Wahrnehmung meiner Person. Ich bin immer von Aalen nach Münster gependelt. Das sind etwa 40, 45 Minuten im Zug. Und habe da meine Arabisch-Texte für den Unterricht vorbereitet. Also in jedem unserer Unterrichts- oder Seminare wurde halt Arabisch übersetzt, Texte, klassische Texte, die wir vorbereiten mussten. Und ich habe die häufig noch im Zug vorher vorbereitet, mit Wörterbuch in der Hand und solche netten Schinken. Und das war immer irgendwie ein Exotendasein. Ganz ehrlich, mit mir saßen vielleicht 6, 7 Personen im Hauptseminar. Das muss man sich mal vorstellen. An der Uni in einem Hauptseminar sitzen 8 Personen oder so, maximal 10. Das ist ja Luxus heute. Und nach dem 11. September, da war ich schon in der Endphase meines Studiums, musste zwar nicht mehr in einem Seminar sitzen, aber da gingen die Einschreibzahlen auf 90, 100 Personen pro
das
Semester.
Ist ja eigentlich gut, ne? Also dass dann auf einmal das Interesse da in die Höhe
schnellt. Ja, aber es zeigt dann auch, wohin dann das Interesse oder worauf dann das Interesse gerichtet war. Es war immer Islam in Kombination mit Politik. Islamismus. Das war vorher überhaupt kein Thema bei uns. Nicht ein einziges Seminar wurde da vorher zum Thema Islamismus gehalten.
2003, im Jahr 2 nach 9/11, haben Sie dann Ihr Studium beendet und Sie sind gleich im Job durchgestartet, an der Uni, aber auch an der Schule, in der Ausbildung von Islamunterrichtslehrern und als Lehrerin für deutschsprachigen Islamunterricht. Und mehr dazu hören wir gleich. Zur vollen Stunde hören wir aber erstmal das Wort, das Sie uns mitgebracht haben.
Gott ist das Licht des Himmels und der Erde. Das Gleichnis seines Lichts ist wie eine Nische, in welcher eine Leuchte. Die Leuchte ist in einem Glas. Das Glas ist wie ein funkelnder Stern, die angezündet ist vom Segensbaume, dem Ölbaum nicht aus Osten noch aus Westen. Das Öl fast selber leuchtet, wenn's auch nicht, berührt die Flamme. Licht über Licht. Gott leitet zu seinem Lichte, wen er will. Gott aber prägt die Gleichnisse den Menschen. Und Gott ist jedes Dings bewusst.
Weiter mit Lamia Kador zu Gast. Sie hat auch den Text ausgesucht, den Sie gerade gehört haben. Was war das für ein Text, Frau Kador?
Das war ein Gottesgleichnis aus dem Koran. Das ist die Sure 24 oder aus der Sure 24, der Vers 35. Und das ist eine ganz besondere Übersetzung von Friedrich Rückert.
Warum haben Sie genau diese Textstelle mitgebracht?
Naja, weil es eben eines der schönsten Gottesgleichnisse im Koran ist. Das ist der sogenannte Lichtvers, wie man ja auch eben hörte. Und den benutze ich häufig, wenn es darum geht, wie man sich Gott im Islam oder im Koran vorstellt, weil er sich eben selbst so im Koran beschreibt. Und ich finde es sehr treffend und sehr einladend und schön.
Sagt Lamia Kador, sie bleibt noch unsere Gesprächspartnerin. Und als nächstes sprechen wir über ihren Einstieg als Pionierin der islamischen Religionskunde, des islamischen Religionsunterrichts hier in Deutschland. Weiter geht's mit Domradio Menschen. Unser Mensch heute, Lamia Kador. Im Jahr 2003, da waren Sie gerade frisch fertig, studierte Islamwissenschaftlerin. Und Ihr Studienabschluss, der fiel genau in die Zeit, als an der Uni Münster als erster Universität Deutschlands überhaupt ein Lehrstuhl für islamische Theologie eingerichtet werden sollte. Und da hat Ihnen Ihr Professor einen Vorschlag gemacht.
Genau, ob ich nicht mit ihm zusammen, erst einmal als seine Hilfskraft, und dann später irgendwie als Mitarbeiterin versuche, dieses Institut oder dieses Zentrum neu aufzubauen, um eben deutschsprachige islamische Religionslehrer auszubilden.
Das war ja erstmal ein großes Kompliment, dass Ihr Professor Ihnen das zutraut.
Ne? Allerdings, stimmt.
Und Sie haben nicht lange gefackelt.
Nee, weil ich meine, ich glaube, was konnte einem zu dem Zeitpunkt Besseres passieren? Ich hatte also vor, wie jeder perspektivlose Islamwissenschaftler, zunächst einmal zu promovieren. Dachte, perfekt, dann hast du eine halbe Stelle an der Uni. Das Umfeld ist dir ja bekannt. Das Institut ist quasi mein zweites Zuhause gewesen. Dann machst du das natürlich. Und das habe ich dann auch gemacht. Also es war, ich habe da keine Sekunde drüber gezögert.
Gleichzeitig, und das finde ich sehr spannend.
Ja, sechs Wochen später, um genau zu sein.
Sind Sie nämlich erstmal selber eingetaucht in die Praxis, in die noch ziemlich junge Welt des Islamkundeunterrichts auf Deutsch. Da müssen wir vielleicht auch erstmal den Begriff ein bisschen bestimmen, weil ich habe immer Islamkunde gesagt und da haben Sie gesagt, nee, heute ist es ja Islamunterricht.
Genau. Also Islamkunde hieß es vorher, weil es noch nicht bekenntnisorientierter Unterricht war. Inzwischen gibt es einen bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterricht. Der Unterschied zwischen beiden ist vor allen Dingen formaler rechtlicher Unterschied, ein juristischer Unterschied. Das liegt einfach an der juristischen Konstellation. Ich weiß nicht, wäre jetzt wahrscheinlich zu lang, um das auszuführen, aber die Muslime sind jetzt zum Teil anerkannte Religionsgemeinschaft hier in NRW und deshalb kann man eben bekenntnisorientierten Unterricht anbieten. Das heißt, ich habe vorher Islamkundeunterricht und jetzt mache ich den islamischen Religionsunterricht.
Genau, dann haben wir das einfach mal geklärt. Mhm. Sie haben angefangen eben mit Islamkundeunterricht und Sie standen dann auf einmal mit 25 Jahren, mit syrischen Wurzeln, ohne Kopftuch, zum ersten Mal vor einer Klasse muslimischer Hauptschüler und sollen die in Islamkunde unterrichten. Wie haben Sie sich in dem Moment gefühlt?
Naja, ich stand nicht nur vor diesen muslimischen Schülern, ich stand also auch vor den nicht-muslimischen Schülern, weil die Klassenlehrerin mich zunächst einmal einführen wollte und mich dann also auch folgendermaßen vorstellte. Sie merken schon, ich bin so traumatisiert oder so schockiert immer noch, dass ich diesen Satz noch ziemlich gut aufrufen kann. Sie sagte so, liebe Kinder, das ist Frau Kador, eure neue Religionslehrerin. Sie ist keine Türkin. Und jetzt achtet mal darauf, liebe Kinder, wie gut die Frau Kador Deutsch sprechen kann. Und da habe ich gedacht, na super, und jetzt musst du wie so ein Löwe durch diesen brennenden Reifen springen, damit du allen beweist, wie gut du Deutsch sprechen kannst. Ich dachte, Gott, wie reagierst du denn jetzt adäquat? Ist das peinlich? Also ich habe mich echt geschämt für diese Lehrerin.
Und wie haben Sie reagiert?
Ja, ich habe gesagt, guten Morgen und Assalamu alaikum, so schön im westfälischen Deutsch. Ich bin Lamia Kador, 25 Jahre alt, wie ihr wahrscheinlich auch in Deutschland geboren, habe syrisch-arabische Eltern, bin Muslimin und Deutsche.
Wie haben die Schüler reagiert?
Ja, die waren, glaube ich, ziemlich überfordert. Also erstens, alle waren irgendwie überfordert, weil man hat sich die neue Religionslehrerin oder die neue Islamkundelehrerin irgendwie anders vorgestellt. Erstens haben die alle gedacht, ich wäre sehr viel älter, wahrscheinlich 50 mindestens, sehr autoritär, könne nur gebrochen Deutsch sprechen.
Mit ganz Kopftuch?
Ja, mit oder ohne, das war dann auch egal, aber jedenfalls völlig irgendwie auf dem Mond lebend so scheinbar. Und auch die Klassenlehrerin war völlig überfordert, weil sie dann auch nicht daran dachte, den Klassenraum endlich mal zu verlassen mit ihren 5 Schülern, sondern die blieb dann einfach sitzen an der Seite und guckte sich quasi dieses Spektakel an, wie ich jetzt mit dieser Bande an Schülern, die alle auf mein tolles Deutsch achten sollten, umgehen
sollte.
Und da kamen dann auch die ersten Fragen. Dürfen Sie guten Morgen, Assalamu alaikum, gleichzeitig in einem Satz sagen? Sicher, wieso denn nicht? Okay, kannten Sie so nicht. Und dann, sind Sie denn Hodja? Nein, aber ich habe das studiert. Wie kann man das hier studieren? Ja, auf Deutsch? Wieso auf Deutsch? Wir sind doch Türken. Wieso machen Sie das nicht auf Türkisch? Ja, erstens, ich bin nicht türkisch, stämmig. Und zweitens, wir leben alle in Deutschland. Es sollen ja auch ein paar Muslime, die nicht Türken sind, an diesem Unterricht teilnehmen. Also das war, sind Sie verheiratet? Das war, fanden die ganz wichtig. Ich war zu dem Zeitpunkt nicht verheiratet. Ach ja, suchen Sie noch einen Mann? Total süß. Also irgendwann gab es dann auch entsprechende Brüder und Onkel und so weiter, die man vermitteln wollte. Ja, wirklich. Und das war dann irgendwann Gott sei Dank auch vorbei. Aber das war anfangs so. Da habe ich auch gedacht, okay, jetzt weißt du, wo du hier gelandet bist. Erstens wird auf mein Deutsch geachtet, warum auch immer. Und zweitens haben die Schüler einfach Vorbehalt. Die kennen das scheinbar alles so gar nicht. Die kennen keine Frauen, die in jungen Jahren sowas hier in Deutschland studiert haben, es in Deutsch machen können und die trotzdem gläubig sind.
Also Sie waren da wirklich, das kann man mit Fug und Recht sagen, eine echte Pionierin auf diesem Feld.
Ja, ich glaube schon.
Und Sie haben dann schnell gemerkt, dass diese Kinder nicht nur sowas wie Sie noch nie gesehen hatten, die kannten auch von dieser Religion, von der Sie dann immer gesagt haben, das liegt mir wahnsinnig am Herzen, das ist das Wichtigste für mich, aber irgendwie wussten die gar nicht wirklich viel vom Islam.
Nee, leider nicht. Das war also eine nominelle Zuschreibung. Ja, wir sind Muslime, wir sind auch stolz darauf, Muslime zu sein, aber wenn ich dann gefragt habe, wie viele Suren hat der Koran? 250, es sind übrigens 114. Ich weiß aber, wie viele Seiten er hat. Ach ja, je nach Ausgabe hat er natürlich ganz unterschiedliche Seiten oder unterschiedlich viele Seiten. Nein, sie wussten so gut wie gar nichts. Also,
ja,
wie man betet, ja. Wie man fastet, ja. Aber auch nicht, warum man das. Also, ich meine, es ist ein Wert zu wissen, dass man etwas machen muss. Klar, das ist wichtig. Zumindest ein paar Grundregeln zu kennen. Was für mich wichtiger ist, zu wissen, warum man eigentlich das alles machen oder nicht machen soll. Also es ist ja schön, wenn man das zwar alles weiß, aber wenn mir niemand erklärt, warum er betet oder warum er fastet, ist das für mich wenig wert.
Aber da hatten Sie ja selbst Erfahrung. Ihre Eltern konnten Ihnen das ja auch nicht beantworten. Jetzt standen Sie aber da, um diesen Jungs und Mädchen das mal zu erklären. War ja eine super Sache eigentlich. Ja. Was haben die Sie denn sonst noch für Sachen gefragt, außer diese?
Ganz Alltägliches. Überhaupt nichts theologisch Tiefgründiges, sondern alles nur, was Ihren Alltag natürlich und Ihr absolutes, also Ihr unmittelbares Leben betrifft. Darf ich einen Freund haben? Darf ich ein Piercing tragen? Darf ich mich schminken? Wenn ja, mit welcher Schminke? Darf ich klaren Apfelsaft trinken?
Warum?
Ja, Sie gucken schon.
Ja,
ja, ist ähnlich
ist
wie
Problem?
Bei Juden. Wir haben ja ein Problem mit Schweinefleisch und allem, was aus Schweinefleisch oder aus Schwein in Anführungsstrichen gewonnen wird. Demzufolge auch Gelatine. Und Apfelsaft wird deshalb klar, weil er durch Gelatine gefiltert wird.
Oh, das wusste ich gar nicht.
Ja, wissen viele nicht. Trüber Apfelsaft, naturtrüber Apfelsaft ist eben nicht gefiltert durch Gelatine. Und deshalb trinken ihn nur, also deshalb trinken gläubige Juden und gläubige Muslime nur den naturtrüben. Aber ich sag ja, oder dürfen wir Orangensaft trinken? Dürfen wir ja eigentlich auch nicht. Ja, warum? Die Orange gärt ja irgendwie und ist ja auch Restalkohol oder Naturalkohol drin. Dann dürften wir das ja eigentlich auch nicht. Also so absurde Sachen, die aber für die Schüler dann natürlich scheinbar überlebensnotwendig waren. Oder was passiert, eine ganz geläufige Frage, kennt jeder, was passiert, wenn ich doch Schweinefleisch aus Versehen gegessen habe?
Was haben Sie,
mal passiert?
Was haben Sie denn
jeder Schüler? Ja, wenn es aus Versehen passiert, dann ist aus Versehen passiert. Was soll Gott denn da beanstanden?
Du wirst nicht tot umfallen.
Ja, richtig. Du wirst, ja, eben. Man würde auch nicht tot umfallen übrigens, wenn man Schweinefleisch ganz bewusst isst. Selbst diese Erfahrung haben wir inzwischen. Aber, also das sind, ich musste da auch drüber schmunzeln, aber es sagt ja dann doch, was für ein Bedarf da ist, was die jungen Menschen so sehr umtreibt, dass sie scheinbar selbst auf die dümmsten Fragen irgendwie keine Antworten bekommen.
Mhm. Also es war auf jeden Fall richtig gut, das Bedürfnis war da, jetzt konnte es auch zumindest soweit es ging befriedigt werden. Die Schüler haben natürlich auch Eltern und man kann sich vorstellen, so als junge Islamlehrerin steht man da ganz schön unter Beobachtung. Wie haben die Eltern auf ihren Unterricht reagiert?
Also die Eltern haben es erst gar nicht wahrgenommen. Die haben es erst zu dem Zeitpunkt wahrgenommen, als die Schüler alle nach Hause gingen und sagten, erstens, da ist eine neue Lehrerin, zweitens, sie unterrichtet Islamunterricht, drittens auf Deutsch. Und irgendwie ist das interessant. Und ich habe dann nach und nach mitbekommen, dass bestimmte Inhalte meines Unterrichts an die Eltern weitergegeben worden sind. Wir haben im Unterricht das und das besprochen. Stimmt das eigentlich? Und das wussten wir ja gar nicht. Und wusstest du, Mama, dass dieses und jenes ist? Was ja erstmal sehr positiv ist, ja, wenn Kinder von meinem Unterricht zu Hause erzählen. Was kann einem eigentlich Besseres passieren? Aber es wurde vieles natürlich auch sehr verzerrt wiedergegeben. Und dann standen natürlich zum Teil Eltern auf der Matte. Ja, wir haben gehört, was weiß ich, wir würden gerne mal in ihren Unterricht kommen. Also wirklich zwei Mütter, wo ich dachte, wie? Ich könnte nicht einfach mal in den Unterricht kommen. Doch, wir würden gerne und wir haben da jetzt so viel von gehört und können wir uns mal hinten reinsetzen. Und einmal irgendwie dachte ich, ja, gut, wenn du das jetzt verwehrst, dann machst du dich ja noch suspekter vielleicht. Und wenn du das doch zulässt, dann hast du hier demnächst ständig Eltern im Unterricht. Das will man ja irgendwie auch nicht als Lehrer. Ich habe das dann erstmal zugelassen und die Eltern, also die zwei Mütter, sehr konservativ, Kopftuch und so weiter, lange Mäntel, fand den natürlich super nachher. Die haben gesagt, können wir nicht jedes Mal kommen? Nee, also das ist jetzt auch kein Sinn, nicht der Sinn der Sache, aber es gab auch Eltern, die sagten, sie würden mit meinen Unterrichtsmethoden nicht klarkommen. Beispielsweise, dass die Schüler den Koran lesen oder aus dem Koran lesen, ohne sich vorher rituell gewaschen zu haben. Fand beispielsweise ein, zwei Väter fanden das nicht gut. Ich habe dann gesagt, es geht aber nicht anders. Ich kann ja schlecht von jedem Schüler vorher verlangen, sich vorher hier rituell zu reinigen. Das ist unmöglich. Außerdem gäbe es auch genügend übrigens Rechtsgutachten, dass man das gar nicht muss in der Schule. Ja, hinher. Sagt ja gut, in letzter Konsequenz müssen Sie die Kinder dann eben abmelden. Was soll ich tun? Oder müssen Sie Ihr Kind abmelden? Ich kann meinen Unterrichtsbeton nicht ändern. Irgendwie müssen die Kinder ja mit dem Koran umgehen können und lernen. Weder der eine Sohn noch der andere Sohn wurde jemals abgemeldet. Fand ich auch interessant. Also warum man sich dann doch beschwert hat. Aber ich glaube, das war halt ein erstes Kennenlernen. Gucken, was ist das eigentlich für eine Person, die mit 25 Jahren nicht türkischstämmig. Das war für dieses Umfeld scheinbar ganz wichtig. Und so ohne Kopftuch und trotzdem relativ gute Islamkenntnisse hatte, warum die sich so unterrichten kann und dann auf Deutsch. Das kannte man halt alles nicht. Mhm.
Mittlerweile sind Sie schon seit 10 Jahren, glaube ich, im Schulgeschäft. Mhm. Und Sie haben sich ja auch von Anfang an interessiert für die Ausbildung von Islamkunde oder Islamreligionslehrern. Mhm. Was würden Sie heute sagen, was ist da ganz wichtig bei der Ausbildung für solche Lehrer?
Also immer mehr das Praxissemester oder eine Praxiserfahrung sammeln. Also es ist ja wie bei jedem anderen Lehrer auch, viele angehende Lehrer finden das Fach vielleicht gut, aber sind dann mit den Menschen überfordert. Mhm. Und das trifft natürlich auf den islamischen Religionsunterricht genauso zu. Das heißt, man braucht mehr Praxiserfahrung einerseits. Und ich glaube, inhaltlich würde ich mir wünschen, und ich merke es auch, also gerade in diesen Zeiten, gucken Sie sich mal an, was im Moment hier los ist in Deutschland. Da schreien Muslime antisemitische Parolen auf den Straßen. Gestern und vorgestern wurden Moscheen angezündet in Berlin und in Bielefeld.
Also ist viel Potenzial für soziale Unruhen.
Ja, ich würde sagen, ne? Ja, leider. Und ich würde zumindest auch mehr auf diesen interreligiösen Dialog setzen, auf dieses interreligiöse.
Darüber sprechen wir später noch ein bisschen genauer, dass das für Sie was ganz, ganz Wichtiges ist. Ich würde Sie gerne noch was anderes fragen. Sie haben nämlich sehr erschreckende Erfahrungen machen müssen, mittlerweile schon öfter, dass nämlich ehemalige Schüler oder Schüler aus dem Dunstkreis als selbsterklärte Gotteskrieger nach Syrien gegangen sind. Zuletzt hat sich einer, den sie auch gekannt haben, weil er in der Clique ihrer Schüler war, im Irak in die Luft gesprengt und 20 Menschen mit in den Tod gerissen. Was geht da in Ihnen vor, wenn Sie solche Nachrichten bekommen?
Ja, fassungslos. Ich bin genauso ohnmächtig wie andere Menschen auch, aber ich bin sicherlich vielleicht noch ein bisschen betroffener. Logisch.
Wenn Sie die gekannt haben?
Nicht nur, weil ich sie gekannt habe, weil es das Heimatland meiner Eltern ist, das ich jedes Jahr selbst bereist habe. Dass ich so schnell nicht mehr wiedersehen werde. In dem Massen meiner Verwandtschaft leben, unter ziemlich unmenschlichen Zuständen. Das macht mich quasi doppelt und dreifach betroffen. Mhm. Und das ist so, ja, man kommt sich sehr ohnmächtig und hilflos vor. Einerseits, weil man sich vielleicht denkt, hättest du das vorher sehen können, dass die so radikal werden? Hättest du da was gegen tun können? Natürlich absurd ist. Ich hätte weder das sehen können, noch
kann irgendwas. Man,
nein, das können also sie nicht, weil die sich alle erst danach radikalisiert haben. Mm. Bei 2 Stunden Islamunterricht in der Woche, naja, was wollen sie denn da groß sehen? Da müssen sie den Schüler schon, was weiß ich, vielleicht ab der 5. Klasse begleitet haben, damit sie wirklich eine Tendenz sehen können, dass der Richtung Radikalisierung geht. Mm. Aber wenn sie den beispielsweise in der 10. Klasse erst bekommen, und bei so viel Unterrichtsausfall und Ferien und keine Ahnung, da sehen sie den vielleicht, weiß ich nicht, 20 Wochen, 30 Wochen im Jahr, 2 Stunden die Woche. Das ist so schwer, da was rausfiltern zu können, zumal sich die meisten nochmal erst nach der Schule so radikalisieren.
Haben Sie eine Erklärung dafür, dass es diese Männer gibt, die sich dann auf einmal da so...
Das sind ganz unterschiedliche Faktoren. Das ist sicher nicht nur ein Faktor oder ein Grund. Das sind ganz viele. Das ist die Bildungsferne der Eltern, sicher, oder der Familie oder der Herkunft oder wie auch immer. Dann Diskriminierungserfahrung. Die wissen natürlich, dass sie nicht gleich behandelt werden in der Gesellschaft. Sie haben nicht die gleichen Ausbildungschancen. Sie werden zum Teil von Lehrern anders behandelt, sie werden zum Teil von blöden Verkäufern anders behandelt. Das fängt ja schon im Alltag ganz normal an und endet, keine Ahnung, wie gesagt, in einer Ausbildung oder so. Das ist ein Ding, das führt zu Frustration sicherlich. Und dann dürfen Sie auch nicht vergessen, dass unsere Gesellschaft hier auch nicht entsprechende Angebote macht. Ja, wir reichen diesen Jugendlichen natürlich nicht die Hand und sagen, kommt, ihr seid deutsch und Teil unserer Gesellschaft, wir bemühen uns um euch und ihr seid unsere Zukunft. Das wird eben, dieses Signal kommt eben nicht. Und dann sind die aber in den Heimatländern oder Herkunftsländern ihrer Eltern oder Großeltern oder Urgroßeltern zum Teil ja schon gar nicht mehr Einheimische. Das heißt, sie sind irgendwie gar nichts. Diese Orientierungslosigkeit führt bei einigen wenigen dazu, sich doch schnell von diesem salafistischen Gedankengut verführen zu lassen. Und aus meiner Sicht sind Salafisten Verführer.
Auf jeden Fall sind es dann gerade solche Schlagzeilen von gewaltbereiten Salafisten, von Gotteskriegern, die in Europa, die in Deutschland ganz vielen Leuten Angst machen, auch verständlicherweise.
Auch mir übrigens.
Ja,
ja.
Das haben Sie
auch gerade. Die machen vor uns anderen Muslimen sicher keinen Halt.
Aber Sie ärgern sich auf jeden Fall, dass genau diese Extremisten dann das Islambild vieler Deutscher prägt.
Genau.
Mehr dazu gleich. Sie, Frau Kador, sind ja auch anders. Wenn alle Muslime so wären wie Sie, dann hätten wir keine Probleme. So etwas kriegt unser heutiger Menschengast Lamia Kador immer wieder mal zu hören. Und dann, Frau Kador, dann ärgern Sie sich. Warum?
Ja, erstmal muss ich grinsen, weil ich den wirklich ständig höre, diesen Satz. Ich würde am liebsten antworten, jetzt wissen Sie auch dann gleichzeitig, warum ich mich darüber ärgere. Und wenn alle Nicht-Muslime so wären wie Sie oder auch nicht wären wie Sie, dann hätten wir auch kein Problem mehr. Ja, weil man immer so herausgestellt wird, die Vorzeige Muslime. Sie können aber gut Deutsch sprechen, ja. Ja klar, ich bin ja auch hier geboren und aufgewachsen. Normal. Natürlich kann ich gut Deutsch sprechen, warum auch nicht? Das wird also immer noch als sowas Besonderes dargestellt. Die Menschen lösen sich immer noch nicht oder verstehen immer noch nicht, dass Muslime in der dritten, vierten Generation hier geboren worden sind und die meisten völlig normal Deutsch sprechen können.
Was Sie auch beklagen, ist, dass die Islamdebatte hier in Deutschland von selbsterklärten Islamexperten, sprich Islamkritikern auf der einen Seite und von konservativen Funktionärsmuslimen, das ist ein Wort, was ich sehr schön finde, auf der anderen Seite geführt werden. Sie haben das, glaube ich, haben Sie das geprägt, dieses Wort Funktionärsmuslime, haben Sie sich das ausgedacht?
Nee, das glaube ich nicht.
Aber was genau ist damit gemeint?
Naja, das sind vor allen Dingen unsere Lobbyisten. Wenn man so will. Und Menschen, die eben einen Verband vorsitzen und den Verband vertreten und für die großen etablierten Verbände, ich habe da auch großen Respekt vor, sind eben alle konservativ geprägt. Nochmal, meine Kindheit war auch konservativ geprägt. Ich habe da gar kein Problem mit. Aber das reicht eben nicht, um das Gros der Muslime hier in Deutschland zu repräsentieren. Sicher nicht, weil ich glaube, die meisten Muslime befinden sich irgendwo zwischen liberal und konservativ. Mhm. Und das Liberale wird irgendwie gar nicht abgebildet. Und das fehlt mir total.
Wie kommt das denn? Was glauben Sie, dass es vor allem eben diese Funktionärsmuslime, vor allen Dingen die doch eher stramm Konservativen sind, die da immer von sich hören machen, die dann ja auch das Islambild der Deutschen prägen. Warum hört man immer von denen und warum schweigt die Mehrheit, dass zumindest glauben Sie, dass das die Mehrheit sind, der moderaten Muslime?
Also erstmal, ich glaube, derjenige, der am lautesten schreit, wird ja häufig auch am stärksten wahrgenommen. Deshalb auch die Islamkritiker. Ne? Also je steiler die Thesen, je steiler die Worte sind, desto mehr Aufmerksamkeit bekommt man durch die Medien. Es ist irgendwie leider so. Das gilt eben nochmal für beide Seiten. Und dass eben diese Extreme, das ist kein Extrem, aber dass eben diese beiden etwas Randpositionen eben die Islamdebatte dominieren, liegt einfach aus meiner Sicht daran, dass wir alle ein verzerrtes Bild vom Islam haben. Wir sehen es nur noch durch diese politische, ideologische Brille. Wir sehen gar nicht, dass es eine Weltreligion ist, die ein großes Friedenspotenzial hat. Für einige ist das, was ich jetzt gerade sage, klingt sicherlich total lächerlich. Und ich weiß jetzt schon, dass ich gleich Dutzende von E-Mails auf meinem Account sehen werde, die alle sagen, ich werde total verblendet und ich werde total bescheuert und ich muss wieder zurück, wo ich herkomme und so weiter. Mhm. Das macht mir ein bisschen Sorge. Der Islam ist eine relativ friedliche Religion. Ich weiß gar nicht, warum man das überhaupt noch erklären muss. Also warum ich das alles noch erklären muss, aber
naja, da würden natürlich Kritiker jetzt sagen, schauen wir doch mal auf den Irak, da schlachten sich Muslime untereinander ab.
Ja. Ne? Aber das sind für mich, ISIS oder der IS, also der islamische Staat, sind für mich keine Muslime, das sind Terroristen in erster Linie. Das hat mit dem Islam nichts zu tun. Das ist eine völlig überholte und ideologisierte Vorstellung von Islam.
Sie haben das gerade schon angedeutet, dass Sie viel Kritik auch immer bekommen, viel abbekommen von beiden Seiten und dass das auch viel Kraft kostet. Das ist nicht schön, wenn man so auch persönlich dann angefeindet wird, ist klar. Sehen Sie das als eine Art Bestätigung dafür, dass Sie eine ganz gute Mittelposition vertreten?
Ja, einerseits schon, klar. Wenn man von zig Seiten angefeindet wird, dann empfindet man das vielleicht doch als Wohltat, irgendwie dazwischen zu stehen. Andererseits, ich kriege auch sehr viel Unterstützung. Also Unterstützung im Sinne von, wir finden das gut, was du machst und es ist auch wichtig, dass du das machst und wir unterstützen dich dabei. Man will das geradezu. Ich glaube, wenn es diese Stimme nicht gäbe, also Menschen, die hinter mir stehen und das auch wirklich weiter fördern wollen, würde ich das wirklich nicht machen. Weil ich persönlich habe da nichts von. Weder werde ich da reich durch, kann meinen Lebensunterhalt dadurch bestreiten, noch bin ich besonders sadistisch veranlagt oder masochistisch. Weder das eine noch das andere.
Deutsche Politiker, die sagen ja gerne mal, dass sie keinen wirklichen Ansprechpartner auf islamischer Seite haben. Das ist der Zentralrat der Muslime in Deutschland, das ist die DITIB und noch eine ganze Reihe weiterer Verbände. Sie sagen, dass Sie sich von denen nicht angemessen vertreten gefühlt haben und Sie haben einen eigenen Verein gegründet, nämlich den Liberal-Islamischen Bund. Mhm. Ganz kurz, uns läuft die Zeit vor den Nachrichten ein bisschen weg. Wofür soll der stehen?
Ja, eben für Gläubigkeit, aber für eine vernunftoffene Gläubigkeit. Eben die Kombination von Vernunft und Religion.
Lamia Kador ist weiter zu Gast bei Domradio Menschen und wir müssen natürlich noch weiter sprechen über den Liberal-Islamischen Bund. Das machen wir auch gleich nach den Nachrichten. Im Islam, da wird der Kern der Religion gerne mal mit religiösen Traditionen verwechselt. Das sagt unser Menschengast Lamia Kador. Wobei man am Kern des Glaubens nicht rütteln kann, Traditionen aber sehr wohl ändern oder gar ablegen könnte. Zum Beispiel als nicht mehr zeitgemäß. Haben Sie ein Beispiel für uns?
Ja, was ist traditionell gefärbt? Denken wir vielleicht mal an bestimmte Kleiderordnung. Also jetzt, ich meine jetzt nicht das Kopftuch, ne, sondern vielleicht die Art und Weise, wie man das Kopftuch trägt. Das ist ja kulturell und traditionell ganz unterschiedlich, wie das gehandhabt. In Afrika beispielsweise tragen Musliminnen, das ist ähnlich wie so ein Turban gebunden und in Malaysia sehr streng zugebunden. Und in der Türkei trägt man vielleicht ein sehr bunt geflecktes Kopftuch. Das könnte man theoretisch ändern. In einem völlig anderen Stil. Mhm. Wenn man daran festhalten will, das Kopfhaar überhaupt zu bedenken. Das ist beispielsweise eine Tradition. Oder wie man ein Fest begeht zu Hause. Das kann man alles ändern. Das ist eben eine Tradition. Das ist nicht Bestandteil des Glaubens.
Und merken Sie das bei Ihren Schülern auch, dass die das oft vermischen?
Ja, genau. Sie halten eben ganz bewusst an der Art und Weise, wie der Glaube dann gelebt wird, also wie gefärbt er ist, türkisch, arabisch, bosniakisch oder so, genau daran halten sie eben fest und sagen, nee, wir machen das, aber wir haben es immer schon so gemacht und wir machen es auch so. Wir wollen das auch gar nicht ändern. Mhm. Wo ich denke, okay, aber das hat doch eigentlich nichts mit dem Glauben zu tun.
Sie selbst, Sie wünschen sich, dass der Islam zeitgemäßer wird. Darum geht es auch in Ihrem Buch, muslimisch, weiblich, deutsch. Im Untertitel heißt das Buch, Mein Weg zu einem zeitgemäßen Islam. Was genau verstehen Sie unter einem zeitgemäßen Islam?
Zeitgemäß bedeutet für mich und für jeden anderen liberalen Theologen, egal aus welchem Glauben er kommt, dass man sich die Frage danach stellen muss, warum hat Gott sich so offenbart und so gesprochen? Also zu welcher Zeit, unter welchen Umständen und so weiter? Und wie kann sich das von Gott Gesagte oder Offenbarte auf die heutige Zeit übertragen? Lässt sich das eins zu eins übertragen? Häufig lässt sich das nämlich nicht eins zu eins übertragen, weil wir nicht die gleichen Gegebenheiten haben. Und wenn das eben nicht geht, wie kann man aber das Gemeinte, den ursprünglichen Sinn sozusagen, wenigstens in die heutige Zeit übertragen? So würde ein zeitgemäßer Islam aussehen.
Können Sie mit der Idee eines Euro-Islam etwas anfangen?
Nein. Euro-Islam würde ja bedeuten, also jedenfalls in der Theorie, dass die Muslime, als sie nach Europa einwanderten, quasi den Islam zu Hause lassen sollten und sich dem Leben hier in Europa völlig widmen und hier sich völlig assimilieren soll, auch in Kultur und Religion. Das kann aus meiner Sicht, das ist kein Euro-Islam. Für mich gibt es auch keinen deutschen oder türkischen Islam. Für mich gibt es eben nur einen zeitgemäßen Islam, der dann aber überall auf der Welt quasi praktizierbar wäre. Denn wenn sie das national festmachen würden, würde das auch dem Geiste des Islams widersprechen. Der Prophet hat ja mal gesagt, dass keine Nation, keine Ethnie, also keine Herkunft, kein Geschlecht, keine Hautfarbe, nichts Muslime voneinander unterscheiden soll. Das heißt, es darf eigentlich keinen deutschen und türkischen und arabischen Islam geben.
Wenn man das jetzt nochmal im Hinterkopf hat, wie wichtig ist da die Weiterentwicklung islamischer Theologie und islamischen Unterrichts in Deutschland und auf Deutsch?
Ja, aus meiner Sicht ganz wichtig, denn Sie können eben die islamische Theologie in den Herkunftsländern oder in den Ursprungsländern des Islams kaum ernsthaft weiterentwickeln, weil das häufig mindestens gesellschaftlich geächtet wird, wenn nicht sogar staatlich verfolgt wird. Also wenn ich in Saudi-Arabien meinen Kinderkoran hätte oder unseren Kinderkoran hätte veröffentlicht, in dem eine Miniatur von Mohammed und Jesus zu sehen ist, mit Gesichtszügen, dann wäre das in Saudi-Arabien nicht gegangen. Nicht nur nicht gegangen, ich hätte da ernsthafte körperliche Strafen über mich ergehen lassen müssen. Deshalb begreife ich das eben als ganz große Chance, das eben in Deutschland doch machen zu dürfen.
Fühlen Sie sich da so ein bisschen wie eine Avantgarde?
Ich mag das eigentlich nicht, aber mir ist bewusst, dass ich das scheinbar so bin oder dass ich so in der Funktion irgendwie funktioniere, aber ich finde es traurig, dass es so ist.
Mhm. Nochmal ein anderer Punkt, den Sie eben auch schon angedeutet haben. Sie selbst legen sehr viel Wert auf interreligiösen Dialog. Mhm. Sie haben zum Beispiel jetzt gerade mit Michael Rubinstein ein Buch über Juden und Muslime in Deutschland veröffentlicht. Warum ist Ihnen das so wichtig, dieser interreligiöse Dialog?
Naja, ich lebe als deutsche Muslimin mitten in Deutschland und habe eben mit Menschen zu tun, mehrheitlich, die nicht Muslime sind, die auch ganz viele Fragen haben. Ich habe die Fragen meist jetzt nicht so sehr, weil ich mich einfach wissenschaftlich und inhaltlich, theologisch damit auseinandergesetzt habe. Aber ich denke gerade, dass in solchen Zeiten, Sie sehen ja, was hier gerade los ist. Ich habe schon teilweise das Gefühl, dass unser sozialer Frieden ernsthaft gestört oder sehr empfindlich im Moment darauf reagiert, wie hier einzelne Positionen und wie hier einzelne Leute auf die Straßen gehen. Und ich denke, dass gerade dieser interreligiöse Dialog, wenn er auf Augenhöhe und ehrlich geführt wird, ich glaube, das sind die zwei Hauptvoraussetzungen und natürlich ergebnisoffen geführt wird, dass der wirklich was bringen kann. Im Moment, wir sind vorher nie wirklich aufeinander zugegangen. Ich glaube, das bedarf eines echten und aufrichtigen Aufeinanderzugehens, ohne zu sagen, aber ihr seid ja so und aber ihr seid ja so und dafür seid ihr aber so. Ich kann das inzwischen nicht mehr hören. Das muss alles irgendwie anders geführt werden. Mhm. Es gibt kein Ihr und Wir.
Hatten Sie denn das Gefühl, als Sie da mit Michael Rubinstein auch wirklich heikle Themen, Nahostkonflikt ist ja Sprengstoff in diesen auch Diskussionen. Aber hatten Sie das Gefühl, das funktioniert, wenn man redet, auch die neuralgischen Punkte anspricht?
Ja, natürlich funktioniert das. Ich glaube, auch Streiten muss gelernt sein, aber Streiten unter Freunden oder Streiten unter Menschen, die sich mögen, muss A erlaubt sein und das muss eine Freundschaft auch aushalten können. Das muss auch eine Gesellschaft aushalten können, dass man eben zu unterschiedlichen Dingen unterschiedliche Positionen hat. Ich meine jetzt nicht homophobische Positionen, logisch, also das darf natürlich nicht sein. Aber dass ich den Siedlungsbau Israels kritisiere und er dafür sagt, es kann nicht sein, dass die Hamas ständig Raketen auf Israel abschießt, ja, das mögen wir vielleicht hier und da anders sehen, das sehe ich übrigens in dem Punkt zwar nicht anders, aber das muss auch eine Freundschaft aushalten
können. Das muss möglich sein, das zu sagen.
Ja, und es muss auch ausgehalten werden. Mhm. Wo kämen wir denn, wenn wir wegen jeder Sache uns die Köpfe einschlagen würden? Ich meine, ich habe das Gefühl, im Moment sind wir ja soweit. Aber das, weiß ich nicht, ist eigentlich jämmerlich für unsere Sorte.
Was ich spannend finde, ist, dass sie ihre ältere Tochter, ist das, glaube ich, ne? Mhm. In einen jüdischen Kindergarten schicken. Warum ausgerechnet in einen jüdischen Kindergarten?
Nun, sie hatte muslimische Tageseltern, muss man dazu wissen. Und wir dachten, ach, warum eigentlich nicht, dass die Kleine, der Zweite wird das auch machen, unser Sohn, auch mal was anderes kennenlernt. Wie oft passiert das, dass man, also ich habe das Judentum immer nur im Geschichtsunterricht kennengelernt und immer nur tote Juden sehen müssen. So übel und makaber das jetzt
ging. Wenn es um den Holocaust ging.
Ja, schrecklich. Und es gab für mich nie lebendiges Judentum in Deutschland. Das ist alles sehr viel später gekommen. Und ich wurde schon früh damit konfrontiert, mit Judenhass, zum Teil zu Hause leider. Und später dann an der Uni, in dem mir ständig gesagt worden ist, ich würde aussehen wie eine Jüdin, was ich irgendwie echt unerhört fand, warum man eigentlich glaubt, dass Menschen, die so aussehen wie ich, alle Juden sein müssen. Also A, man tut den Juden natürlich Unrecht und B, was für ein Schwachsinn das eigentlich ist. Also ich war mit Antisemitismus betroffen, obwohl ich selber gar nicht Jüdin bin in dem Fall, zwar semitisch, aber trotzdem nicht jüdisch, und dachte, okay, also es ist auch eine Chance, wenn Kinder früh lernen, einfach auch andere Dinge wahrzunehmen, andere Menschen wahrzunehmen, andere Lebensweisen. Und das macht die ganz toll. Also, ist gar kein Problem.
Wie war das von Seiten des Kindergartens? Fanden die das gut?
Ja,
oder?
Das ist ein Kindergarten, der eben auch christliche Kinder aufnimmt und eben auch muslimische Kinder. In erster Linie natürlich jüdische Kinder. Und das ist da relativ offen. Wobei klar, der Duktus jüdisch ist. Ne? Also da werden nicht interreligiöse Gebete gebetet, da werden jüdische Gebete gebetet und gelernt. Mhm. Aber das ist trotzdem in Ordnung für uns. Das Gottesbild ist gleich, das kann ich sehr gut mit unserem muslimischen Gottesbild vereinbaren. Und Israel-Politik wird da nicht wirklich betrieben, deshalb ist das völlig in Ordnung.
Lamia Kador ist weiter unser Gast bei Domradio Menschen und wir müssen noch über das Heimatland ihrer Eltern sprechen, über Syrien, gleich im letzten Teil. Meine Heimat ist ohne Wenn und Aber Deutschland, eine andere Heimat gibt es nicht. Das schreibt Lamia Kador in ihrem Buch Muslimisch-Weiblich-Deutsch. Frau Kador, wie gut kennen Sie denn das Herkunftsland Ihrer Eltern Syrien?
Gut, besser als manch einheimischer Syrer.
Sie sind als Kind schon dorthin gereist?
Genau, ja, fast. Also anfangs alle 2-3 Jahre und dann irgendwie, weiß ich nicht, mit Beginn der Pubertät wirklich jedes Jahr.
Und können Sie sich erinnern, wie das war, als Sie, ich glaube, Sie haben gesagt, mit 8 Jahren sind Sie zum ersten Mal hingekommen. Wissen Sie noch, wie das war?
Ja, das war eine ganz lange Autofahrt über die Berge Jugoslawiens hinweg und so weiter, durch die Türkei. Die Türkei ist ja ein Riesenland, es hat sich noch ewig hingezogen, bis man dann endlich in diesem Dörfchen meiner Eltern ankam, direkt an der türkischen Grenze gelegen. Das war der einzige Vorteil, also wirklich wunderschön gelegen heute noch. Ja, das heißt, man wurde dann herzlich empfangen und überall abgeknutscht von den Massen an Verwandtschaft, die man vorher so gar nicht kannte. Es war aber trotzdem toll, einfach toll.
Und dann sind Sie fast jedes Jahr hingefahren, auch als junge Frau, als Studentin noch, ne?
Ja, ganz genau. Also da bin ich wirklich jährlich hin, so in Sommerferien. Klar, wenn Sie Islamwissenschaft studieren, wäre ja auch schön doof, wenn man dann nicht dahin jedes Jahr hinfliegt. Jedes Jahr da gewesen, das Land auch bereist, auch wirklich sämtliche Rundreisen ständig irgendwo gewesen. Also ich kenne es, ja, wirklich relativ gut. Es hat schon was von Heimatland, obwohl Heimat
das
ist natürlich Deutschland,
fragen.
Ja, aber der Heimatbegriff ist auch so blöd.
Ja.
Übersetzen Sie mal das Wort Heimat in eine andere Sprache, das geht gar nicht. Das ist ein typischer deutscher Begriff.
Ich wollte Heimat. Sie fragen, ob Sie sich in Syrien zu Hause gefühlt haben.
Ja, ich habe auch in meinem Buch So fremd und doch so nah auch geschrieben. Ich habe mindestens heimatliche Gefühle für Syrien, das schon. Aber Freunde, das System kennen, Schule, die ganze Sozialisation habe ich wurde da nicht sozialisiert.
Sie sind hier
und das
groß
fehlt
geworden.
Dann eben, deshalb ist das eher Heimat für mich.
Wie schlimm ist das jetzt für Sie, die Bilder aus Syrien zu sehen, das schon seit Jahren ein Bürgerkriegsland ist?
Ja, schlimm, furchtbar. Also man kennt die Moscheen, man kennt diese ganzen Bauten, man kennt das ganze Kulturerbe dort und man sieht, wie Barbaren dieses Land vernichten und wie sich Syrer untereinander bekämpfen und töten. Und dann ist die Frage, für was eigentlich? Für was denn eigentlich? Das ist doch alles euer Land. Ihr sitzt doch alle im gleichen Boot in Wirklichkeit. Und das ist schon echt grausam, vor allem wenn man dann auch sieht, ja, dann gibt es Entführungen innerhalb der Familie, werden Leute, Verwandte von uns entführt, die nach 2 Jahren erst wieder auftauchen, Gott sei Dank. Oder Menschen, oder was weiß ich, Cousins werden direkt erschossen, gibt's auch schon. Oder die ISIS, die auch in dem Dorf meiner Eltern war, hat sich zwar inzwischen zurückgezogen, aber meint auch irgendwie jeden anderen Muslim als ungläubig bezeichnen zu können. Solche Geschichten. Und das, mein Vater lebt in Syrien, wohlgemerkt. Und das ist schon ein empfindliches Thema. Ganz empfindlich. Zumal, wie gesagt, einige meiner ehemaligen Schüler dann meinen, irgendwie ausgerechnet in dieses Land gehen zu müssen, um sich in die Luft zu sprengen oder irgendwie zu kämpfen oder ja.
Wie stehen Sie denn mit Ihren Verwandten dort in Verbindung? Geht das noch über soziale Netzwerke? Haben die überhaupt?
Ja, die haben alle Facebook. Das Gute ist ja dadurch, dass dieses Dorf eben an der türkischen Grenze, wirklich unmittelbar an der Grenze liegt, können die alle über das türkische Netz rein. Mhm. Die holen sich dann türkische Mobilfunkkarten und können dann entsprechend kommunizieren. Über Facebook geht das auch ganz gut. Ich bin, glaube ich, mit ziemlich vielen meiner Verwandten über Facebook befreundet. Das sieht man an dem ähnlichen Nachnamen. Aber dennoch, also das Land werde ich so schnell nicht mehr bereisen können. Das tut schon weh.
Leben Sie jetzt dann nicht in ständiger Angst um Ihren Vater?
Ja, mein Vater, Onkel, Tanten, Oma, Cousins, Cousinen, klar, natürlich. Mhm. Klar, Sorge ist immer da, ja.
Ihr Vater, Ihre Eltern, da würde ich gerne nochmal nachfragen, Sie haben ja schon gesagt, die waren oft skeptisch, wenn es um Ihr Engagement für die Islamwissenschaften ging, weil die gesagt haben, was soll das eigentlich, du bist doch schon Muslimin, haben Sie gerade erzählt. Jetzt haben Sie mittlerweile mehrere Jahre schon unterrichtet, Sie haben mehrere Bücher veröffentlicht, Sie treten immer wieder im Fernsehen auf, Sie sind eine gefragte Referentin. Sind Ihre Eltern nicht wahnsinnig stolz auf Sie?
Ja und nein. Ich glaube, es ist auch ganz gut so, sie wissen nicht alles, was ich sage und mache und wozu ich stehe. Ich weiß auch ganz sicher, dass sie zu bestimmten Themen sicher anders argumentieren würden. Also, dass ich mich beispielsweise für die Homosexualität unter Muslimen irgendwie einsetze oder für die Rechte homosexueller Muslime, das fänden sie wahrscheinlich jetzt nicht so dolle. Wobei sie das menschlich vielleicht nachvollziehen können, theologisch aber nicht. Dass ich das Kopftuch aus theologischen Gründen ablehne, versteht meine Mutter nicht. Die trägt nämlich eins und sagt, ich sehe das völlig anders. Aber immerhin, sie kann meine Meinung stehen lassen. Deshalb ist es immer so eine Sache zwischen stolz sein, sich aber auch wirklich Sorge um mich machen, dass mir nicht doch irgendwann mal was passiert. Und zwischen, was macht dieses Kind da eigentlich? Ne, weil sie bestimmte Positionen einfach nicht inhaltlich teilen. Es ist einfach so. Und deshalb ist es mal so und mal so. Aber ich glaube, insgeheim sind sie doch relativ stolz, klar. Also
ein schon. Punkt vielleicht noch, den wir nicht besonders intensiv besprochen haben in dieser Sendung. Was macht das Kind da eigentlich? Sie arbeiten zum Beispiel auch mit der islamischen Feministin Rabea Müller, heißt sie jetzt, haben Sie mir gesagt, zusammen. Ne? Wie wichtig ist Ihnen das, die Rechte der Frauen im Islam?
Ja, ganz wichtig, mir ist es ganz wichtig. Ich glaube auch, dass ich wahrscheinlich für jede Feministin quasi das Ideal vorstelle einer muslimischen Frau an Feminismus. Aber ich selbst würde mich nie als islamische Feministin beschreiben. Das ist auch nicht mein Job hauptsächlich. Also ich mache mich dafür stark und ja, und ich glaube, ich bin da sicher auch vielleicht ein Vorbild. Aber das ist nicht primär meine Aufgabe. Meine Aufgabe sehe ich hauptsächlich in der Aufklärung muslimischer, jugendlicher und meinetwegen auch Erwachsener.
Mhm. Sie haben auch gesagt, Sie fühlen sich manchmal wie sowas wie so eine Vorzeigemuslima.
Naja, ich werde dazu gemacht.
Was genau verstehen Sie denn darunter oder was machen die Leute da aus Ihnen?
Ja, ich bin die nette, brave, gut integrierte und assimilierte Muslimin, die super Deutsch spricht.
Aber so nett
spricht.
Und brav sind Sie ja gar nicht, ne?
Ja, das ist es ja. Die gut Deutsch spricht, die keine Probleme macht, die hier alles toll, die ihren Beitrag für diese Gesellschaft leistet. Das ist alles ein bisschen, ja, ich will das eigentlich gar nicht sein. Ich weiß, dass ich es bin, aber oder für viele bin, aber das ist auch eine sehr undankbare Rolle, weil man natürlich immer irgendeinem Druck entsprechen oder einer Erwartung entsprechen muss, die man natürlich nicht erfüllt. Die will ich auch gar nicht erfüllen.
Also Sie finden, dass Ihnen da ein falsches Bild übergestreift wird?
Ja, was heißt ein falsches Bild? Also ich weiß, dass sich viele noch solche Menschen wie mir sehnen. Ich glaube einfach aber, dass die Leute die Realität verkennen. Viele sind so wie ich. Die werden nur nicht gesehen. Wo sehen die denn? Wo sehen sie denn Leute wie ich auf der Straße und wissen, ach, das ist ein Muslim, der total offen ist und ja, ein ganz normaler Mensch ist. Den sehen Sie, das sehen Sie doch niemandem an der Stirn.
Und Ihr liberal-islamischer Bund, der ist dann eben ein Forum, ein Ansprechpartner für Leute, die sich danach sehen.
Genau, also wir haben jetzt eine kleine Gemeinde hier in Köln gegründet, die muslimische Gemeinde Rheinland und auch eine kleine in Rheinland-Pfalz und Frankfurt herum. Und Gleichgesinnte, davon gibt es Gott sei Dank einige, können uns gerne auch besuchen kommen. Auch übrigens Nicht-Muslime. Wir haben also auch nicht-muslimische Mitglieder, auch Juden und Christen unter uns.
Den Kontakt findet man zum Beispiel, wenn man den Domradio-Text im Internet sieht. Da haben wir Ihre Homepage verlinkt und da kann man dann all diese Kontakte finden. Ganz kurz noch, uns läuft schon wieder die Zeit weg. Was wünschen Sie sich für Ihre persönliche Zukunft?
Vielleicht etwas mehr Ruhe und dass ich mich nicht ständig erklären muss und dass der Islam ein Stück weit auch Normalität hier wird.
Und damit haben Sie meine zweite Frage beantwortet, was Sie sich für den Islam in Deutschland wünschen. Vielen Dank an Lamia Kador, Islamwissenschaftlerin, Islamkunde, Lehrerin, islamische Religionslehrerin, Buchautorin, dafür, dass Sie so viel erzählt haben aus Ihrem Leben, von Ihrer Arbeit. Bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich fürs Zuhören. Wenn Sie die Sendung nochmal hören möchten, kein Problem, finden Sie bei uns als Podcast im Netz unter domradio.de. Damit verabschiede ich mich. Ich bin Hilde Regeniter und ganz zum Schluss, Frau Kador, haben wir noch ein Lied, das wir für Sie spielen möchten. Was ist das?
Das ist von Diana Ross, I'm Coming Out. Hip-Hop, R&B, Soul-Musik fand ich schon immer ganz toll und sie ist ja eine großartige Künstlerin und das Lied ist sehr energetisch und vielleicht passt es auch so ein bisschen zu mir.
Und damit lassen wir die Sendung ausklingen.